¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum 95. Onda Info. Stimmst du noch ab oder wählst du schon? Nicht nur Bush und Kerry lieferten sich in dieser Woche ein eisernes Battle. Auch in Lateinamerika wurden die Bürger an die Urnen gerufen. Bei den Regionalwahlen in Venezuela verfärbte sich die politische Landkarte weiter chavistisch rot. In Uruguay gewann der ehemalige Arzt Tabaré Vázquez mit einem Bündnis linker Parteien die Präsidentschaft. Neben den beiden Wahlgängen berichtet Onda diesmal außerdem über Putschbefürchtungen in Bolivien und über Telenovelas, die lateinamerikanischen Pendants zu Bianca Wege zum Glück. Dazu gibt's noch eine Mischung exzellenter Musik. Aber nun erst einmal zu den Meldungen. In dieser Woche machten Brasilien und Mexiko von sich reden.
Mexiko. Indigenas erkämpfen mit Frauenheer Zugeständnisse von der Regierung. Die Bewohnerinnen des nahe Mexiko-Stadt gelegenen Landkreises Villa de Allende haben in den letzten Oktoberwochen ein zapatistisches Frauenheer zur Verteidigung des Wassers gegründet. Die Mazahuatl-Indigenas blockierten zunächst einen Tankwagen der Nationalen Wasserbehörde und richteten dann ein Informationszentrum vor der Trinkwasseraufbereitungsanlage Los Bejos ein. Zu berichten hatten sie einiges, denn die Bewohnerinnen der Gemeinden von Villa de Allende warten seit über 20 Jahren auf einen Anschluss ans Trinkwassernetz und das obwohl aus ihrer Gemeinde pro Sekunde 16.000 Liter Wasser in Richtung Hauptstadt gepumpt werden. Die mexikanische Bundesregierung ignorierte die Forderungen nach mehr Wasser bisher ebenso konsequent wie die Entschädigungsansprüche der Bauern, denn aufgrund eines übergelaufenen Stausees wurden im letzten Jahr über 300 Hektar Land weggespült. Die Aktion zeigte erste Erfolge. Umweltminister Alberto Cárdenas kam persönlich zu dem Protestcamp und versprach eine Entschädigung von umgerechnet 140.000 Euro. Das Frauenheer will jedoch weiter aktiv bleiben, bis auch erste Fortschritte beim Bau der Wasserleitungen erkennbar sind. Brasilien. Regierung deckt Verbrechen der Militärdiktatur. Die Verbrechen früherer Militärdiktaturen aufzuarbeiten, beschäftigt viele Länder Lateinamerikas bis heute. Doch in Brasilien, wo sich zwischen 1964 und 1985 sechs Diktatoren die Klinke in die Hand gaben, wird bis heute offiziell am Mythos der staatlichen und zivilgesellschaftlichen Gewaltlosigkeit festgehalten. Geht es nach den brasilianischen Streitkräften, wird sich daran in nächster Zeit auch nichts ändern. Vor kurzem sprach sich die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit der Armee erneut gegen das Öffnen der Militärarchive aus, weil dies nur dem Revanchismus Vorschub leiste und zu sterilen, sinnlosen Diskussionen führen würde. Organisationen wie Nie mehr Folter und der brasilianische Bundesverband der Journalistinnen kritisierten die Haltung des Militärs scharf. Außerdem werfen sie der brasilianischen Regierung vor, frühere Militäroperationen zu decken, da sie bisher beharrlich zu den Vorwürfen gegen die Armee schweigt. Paradoxerweise, denn während der 21 Jahre dauernden Diktatur waren nicht wenige Mitglieder des heutigen Parlaments politische Gefangene. Der Journalistenverband und andere Organisationen fordern das Kabinett jetzt auf, neue Untersuchungen anzustrengen. Vor allem das Vorgehen gegen die militärischen Vernichtungsgruppen gegen die Guerilla von Araguaia Anfang der 70er und der Mord an 16 Journalisten sind bis heute weitgehend ungeklärt.
Bolivien. Der Streit um den Umgang mit den Gasvorkommen in Bolivien schlägt hohe Wellen. Die Situation für den bolivianischen Präsidenten Carlos Mesa wird immer brenzliger. Ende vergangener Woche stimmte das Parlament überraschend einem Gesetzentwurf zu, der den Forderungen der Opposition nach einer Renationalisierung der Gas- und Erdölvorkommen nahekommt. Präsident Mesa sowie Unternehmerkreise hatten zuvor erbitterten Widerstand gegen die Umsetzung des Entwurfs angekündigt. Seitdem wächst bei der linken Oppositionspartei MAS des Kuckerbauernsprechers Evo Morales die Sorge um einen bevorstehenden Staatsstreich.
Dem voraus gingen zunehmende Forderungen nach Autonomie einiger Regionen Boliviens. Die sogenannte zivile Bewegung von Santa Cruz de la Sierra, Movimiento Cívico Cruceño, im Osten Boliviens, stellte dem Präsidenten ein Ultimatum, wonach innerhalb einer Frist von einem Monat ein Referendum über eine regionale Autonomie durchgeführt werden soll. abgestimmt werden soll über eine Art Föderalismus, innerhalb dessen die Regionen selbst über ihre Zukunft und die Be- und Ausnutzung ihrer Naturressourcen bestimmen können. Hinter dieser Bewegung, so die Bauern und Arbeiterorganisationen, stehen die Erdölkonzerne und die nationalen Eliten. Diese würden die Zivilkomitees dafür benutzen, die bolivianische Regierung unter Druck zu setzen.
Sie bereiten einen Staatsstreich vor, einen faschistischen, nicht-militärischen Putsch. Einen Putsch der Ultrarechten, um den Prozess gegen den Ex-Präsidenten zu stoppen und um die Verabschiedung eines neuen Hydrocarbon-Gesetzes zu verhindern.
Bestimmte Gruppen von Unternehmern sehen der Möglichkeit eines Putsches mit Sympathie entgegen, schreibt der Massabgeordnete Antonio Peredo Leige in einem Zeitungsartikel am Sonntag. Damit würden alle Errungenschaften des Aufstands vom vergangenen Oktober hinfällig. Damals war Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada nach tagelangen Protesten, bei denen zahlreiche Menschen starben, ins Exil getrieben worden. Seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik war eine klare Absage erteilt worden. Und die erstarkten sozialen Bewegungen beharren seitdem auf der Forderung, den Ausverkauf der energetischen Bodenschätze zu Billigpreisen an transnationale Konzerne zu stoppen. Ein solcher Putsch würde die geplante Einberufung der verfassungsgebenden Versammlung verhindern, so wie es auch kein neues Ressourcengesetz geben würde, malt der Massabgeordnete Peredo Leige die Folgen dieser Zuspitzung aus.
Zugleich verlautete aus Marskreisen, dass die US-Regierung sofort nach der Parlamentsentscheidung begonnen habe, ihren Unmut darüber zur Sprache zu bringen. Der erzkonservative US-Botschafter von Venezuela, Charles Shapiro, sei in La Paz vorstellig geworden, um mitzuteilen, dass Washington einen solchen Richtungswechsel im Umgang mit dem bolivianischen Energievorkommen nicht akzeptieren werde, erklärte Peredo Leige. Anlass der Aufregung ist die Parlamentsentscheidung zu diesem Thema vom vergangenen Donnerstag. Die Abgeordneten stimmten einer Gesetzesvorlage zu, die von einer unabhängigen Kommission vorgelegt wurde. Dem Text zufolge sollen die energetischen Bodenschätze ab dem Moment ihrer Förderung wieder in den Besitz des Staates übergehen. Zuvor hatte Ex-Präsident Sánchez de Lozada dieses Eigentum ausländischen Konzernen übertragen, die für diese Rechte lediglich Abgaben in Höhe von unter 20% leisten mussten. In Zukunft sollen diese Abgaben mindestens 50% betragen. Weiter sieht der Gesetzesentwurf vor, dass alle bestehenden Verträge mit den Konzernen entsprechend der neuen Richtlinien zu modifizieren.
Der Nachfolger von Ex-Präsident Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, hatte einen eigenen Entwurf eingebracht, der eine staatliche Kontrolle lediglich über die Kommerzialisierung der Bodenschätze und bei weitem geringere Abgabenerhöhung vorsah. Die Ablehnung dieser Position seitens der Parlamentarier bringt den Präsidenten in eine schwierige Lage. Gegen das Parlament und die schlagkräftigen Basisbewegungen kann er seine Vorstellung nicht durchsetzen. Andererseits werden diejenigen, die seit Jahren den Ausverkauf der bolivianischen Wirtschaft vorangetrieben haben, insbesondere die internationalen Energiekonzerne, nicht zulassen, dass ihre Interessen nicht mehr an erster Stelle in der bolivianischen Politik stehen.
Ihr hört Musik von Dr. Krapula aus Bogotá, Kolumbien.
Am 31. Oktober fanden Präsidentschaftswahlen in Uruguay statt. Zum ersten Mal in der Geschichte Uruguays gewann ein linkes Bündnis, die Frente Amplio, mit seinem Kandidaten Tabaré Vázquez die Wahlen. Über 170 Jahre mussten die Linken warten, bis sie an die Regierung kamen. In der Wahlnacht waren Tausende von Menschen auf den Straßen Montevideos und feierten mit Vázquez. Der recht schüchterne Arzt und Fußballfan aus armem Hause winkte der Masse zu und forderte sie zum Feiern auf. Schon im ersten Wahlgang besiegte die Frente Amplia die beiden traditionellen Parteien, die Blanco und Colorado. Das heißt, über 50% der wahlberechtigten Bevölkerung stimmten für Vázquez und sein linkes Bündnis. Die Menschen haben die beiden alten Parteien und ihre Politik satt und hoffen auf Veränderungen in ihrem kleinen Land. Doch viele hatten auch Angst vor den Wahlen.
Viele Menschen haben Angst, besonders die Älteren haben Angst vor dem Kommunismus und den Tupamaros. Viele denken, sie werden nicht genügend zum Leben haben oder nicht studieren können. Sie haben die Militärdiktatur erlebt und haben deswegen Angst.
Die Angst, dass eine linke Regierung wieder eine Militärdiktatur provozieren könnte, sitzt tief in der Bevölkerung. Eine Angst, die die beiden traditionellen Parteien, die Blanco und Colorado, im Wahlkampf ausnutzen und zusätzlich durch Unterstellungen schüren. Die Frente Amplio setzt sich aus 15 verschiedenen Gruppierungen zusammen. Das breite Bündnis wurde 1971 hauptsächlich von linksradikalen MLN-Aktivisten gegründet. Die gleiche Gruppe hatte wenige Jahre zuvor die Stadt Guerilla Tupamaro ins Leben gerufen. Eine Guerilla, die mit bewaffneten und nicht bewaffneten Aktionen in den 70er Jahren auf sich aufmerksam machte. Viele der ehemaligen Tupamaros und der MLN organisieren sich heute in der MPP, der Movimiento de Participación Popular, eine Allianz innerhalb der Frente Amplio, die aus linksradikalen Gruppen besteht. Die MPP ist die Gruppe, die die meisten Stimmen für die kommenden Präsidentschaftswahlen sammeln könnte. Doch nicht nur Angst kursiert in der Bevölkerung, sondern viele hoffen auf einen Wahlsieg und auf einen politischen Wechsel, wie zwei andere Passantinnen bestätigen.
Wir wollen, dass es weniger Armut gibt, dass die Menschen nicht auf der Straße schlafen müssen, dass die Fabriken wieder geöffnet werden und dass die jungen Leute wieder eine Arbeit finden können. Viele Veränderungen sind notwendig und eine soziale Reform. Ehrlich gesagt überlege ich mir, das Land zu verlassen.
Otro día más. Hace un mes que me levanto a las 5 de la mañana y nada. Pero tengo que seguir. Con lo de papá solamente ya no nos da. Este de su currículum trajo tres referencias. Sabe computación. ¿Tiene experiencia anterior? Lo siento, sin experiencia.
Hay otra manera de mirar el Uruguay. El trabajo no puede ser una angustia permanente. Es un derecho. Cambiemos. Tabaré presidente.
Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas.
Auf der Abschlussveranstaltung in Montevideo waren 600.000 Menschen versammelt, was ein Fünftel der Bevölkerung entspricht. Schon in diesem Moment war klar, dass Vázquez die Wahl gewinnen würde. Auch in Argentinien, in Buenos Aires, hat Vázquez für Stimmen geworben. Sein politischer Verbündeter, der argentinische Präsident Néstor Kirchner, unterstützte ihn bei der Stimmenjagd. Rund 50.000 Uruguayer aus Argentinien sind zum Wählen nach Montevideo gefahren. Die meisten von ihnen stimmten für die Frente Amplio. Auch der brasilianische Präsident Luis Inácio Lula da Silva und viele uruguayische Intellektuelle unterstützten Vázquez im Wahlkampf. Die Auswanderung aus Uruguay hat in den vergangenen 10 Jahren stark zugenommen. Nach offiziellen Schätzungen verlassen 20.000 jährlich das Land. Das sind mehr, als damals während der Militärdiktatur zwischen 1973 und 1984 ins Exil gingen. Inzwischen leben fast 500.000 Uruguayer in Argentinien, Brasilien, Europa oder in den USA. Uruguay ist das Land mit dem höchsten Altersdurchschnitt in ganz Lateinamerika. Die steigende Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung veranlassen die meist jungen und gut ausgebildeten Uruguayer, das Land zu verlassen. Zwischen 1998 und 2003 verdoppelte sich die Armut. Über die Hälfte der Kinder wachsen unter der Armutsgrenze auf und viele von ihnen sind unterernährt. Vor allem die letzten drei Präsidenten Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle und Jorge Batlle fuhren einen streng neoliberalen Kurs und folgten den Anweisungen der US-Regierung. Privatisierung und Abbau des Sozialstaates und der Industrieproduktion waren die Folgen ihrer Politik. Der Präsidentschaftskandidat der Frente Amplio, Tabaré Vázquez, dagegen will der steigenden Armut ein Ende setzen.
Die Linderung der sozialen Notsituation steht ganz oben in unserem Programm. Wir wollen mit den öffentlichen Geldern verantwortlich umgehen. Wir wollen Gelder der verschiedenen Bereiche so umverteilen, damit wir unsere Pläne schnell umsetzen können.
Mit dem Sieg der Frente Amplio wurde dem traditionellen Zwei-Parteien-System ein Ende gesetzt. Und zumindest für die Frente Amplistas beginnt eine neue historische Etappe. Intellektuelle und Teile der Bevölkerung erwarten keine großen Veränderungen, aber hoffen auf eine gerechtere Politik und eine bessere wirtschaftliche Situation.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Seit 1989 existiert dieses Wohnprojekt in Berlin, in dem unter anderem auch stets die Onda-Infos gefriemelt werden. Nach 15 Jahren selbstbestimmten, solidarischen, kollektiven und widerspenstigen Lebens soll alternativen Wohnstrukturen und alternativen Einrichtungen wie die antirassistische Initiative ARI und PONAI durch eine Mietverdopplung jeder Raum entzogen werden. Dagegen wehren wir uns.
Wir lassen uns nicht ausziehen.
Yorkstraße 59 bleibt.
Bei den Gouverneurs- und Kommunalwahlen in Venezuela haben sich weitgehend die Kandidaten des Regierungslagers durchsetzen können. Nach vorläufigen Ergebnissen des Nationalen Wahlrates CNE gewannen sie nicht nur mindestens 18 der 22 Bundesstaaten, sondern mit Juan Barreto auch das Bürgermeisteramt von Groß Caracas. Enrique Mendoza ist wohl der prominenteste Verlierer des Wahlsonntags. Bestätigen sich die vorläufigen Ergebnisse, hat einer der exponiertesten und radikalsten Chavez-Gegner seinen Gouverneursposten im Bundesstaat Miranda an Diosdado Cabello verloren, den Kandidaten der Bewegung Fünfte Republik, MVR, von Präsident Hugo Chavez Frias. Gouverneur Mendoza galt lange Zeit als aussichtsreichster Kandidat der Opposition im Falle vorzeitiger Neuwahlen. Nun könnte Mendozas 20-jährige Politkarriere vor einem abrupten Ende stehen. Bewahrheiten sich die Hochrechnungen, ist Mendoza wohl seinen Job los. Dagegen wehrt sich Mendoza jedoch mit Händen und Füßen.
Wir sind in der Lage zu verkünden, dass in Miranda die demokratische Gemeinschaft gewonnen hat, dass kein zugezogener und auch nicht irgendein Fallschirmspringer gewonnen hat, dass durch die souveräne Entscheidung des Volkes von Miranda der für die nächsten 4 Jahre gewählte Gouverneur Enrique Mendoza ist.
Mit Diosdado Cabello würde in Zukunft ein loyaler Chavez-Anhänger auf dem Gouverneursposten sitzen. Für die Regierungskoalition wäre es ein Triumph, könnte der ehemalige Luftwaffenoffizier und spätere Vizepräsident und Innenminister Cabello die Oppositionshochburg Miranda einnehmen. Cabello ging ebenfalls in die Offensive.
Wir sind absolut zuversichtlich, dass sich der knappe Vorsprung, den der Nationale Wahlrat prognostiziert, in den nächsten Stunden noch weiter wachsen wird.
Auch das zweite bedeutende Duell dieser Wahlen hat die Opposition verloren. Der chavistische Kandidat Juan Barreto gewann das wichtige Bürgermeisteramt von Groß Caracas und trifft die Nachfolge Alfredo Peñas an. Für die bolivarianische Bewegung eine besondere Genugtuung. Peña, vor 5 Jahren gewählt, wechselte kurz nach den Wahlen die Seiten und entpuppte sich als einer der aggressivsten Gegner der bolivarianischen Revolution. Die politische Landkarte Venezuelas verfärbt sich nach den Regionalwahlen fast einheitlich chavistisch rot. Nur den Erdölbundesstaat Zulia konnte die Opposition halten. Hinzu gesellt sich Nueva Esparta, die Opposition der Regierungspartei MVR abbringen konnte. Am Wahlausgang gibt es jedoch noch einige Zweifel, vor allem in den Bundesstaaten, wo es eng wurde. zum Beispiel in Carabobo, womit Enrique Salas Römer, ein weiterer Oppositionsführer, sehr knapp verloren haben könnte. Seine Partei, Proyecto Venezuela, zweifelt diese Niederlage an.
Sämtliche 9 Deputierten, die in Carabobo gewählt wurden, waren sämtlich Kandidaten von Proyecto Venezuela und gewannen jeweils mit deutlich über 55%. Niemand versteht, dass wenn unsere Kandidaten jeweils über 50% gewinnen, ausgerechnet Salas Römer nicht einmal die Hälfte der Stimmen bekommen haben soll, obwohl er der amtierende Gouverneur und der unumstrittene Vorsitzende der Partei ist.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Dort, wo die vorläufigen Ergebnisse knapp sind, könnte sich also noch etwas verschieben. Am deutlichen Wahlsieg der Chavisten auf allen Ebenen ist jedoch kaum zu rütteln.
Montagabend, 20 Uhr. Wie an jedem Wochentag, Zeit für Ruby. Und noch immer ist unklar, wird Ruby das Rennen machen? Wird sich der junge Arzt Alejandro doch für sie entscheiden und seiner Maribel den Laufpass geben?
Porque Alejandro y Maribel se van a casar?
También ustedes se van a casar?
Die Zeichen stehen schlecht. Die Eltern von Maribel und Alejandro planen schon die Hochzeit. Dabei hatte Ruby alles getan, um ihrer Freundin den Liebsten auszuspannen. Wo immer möglich intrigierte sie gegen das junge Glück. Zuletzt hatte die brünette Schönheit gar behauptet, sie sei schwanger von Alejandro. Das Urteil fällt also eindeutig aus.
Mala, mala de corazón, o sea, porque le dice que no se va a arrepentir y...
Ruby ist ein schlechter Mensch. Sie gibt einfach nicht auf, sagt die Händlerin Esther Martinez. Auch Hausfrau Doña Eugenia Hernández findet, dass sich Ruby übel verhält. Maribel dagegen sei eine ausgesprochen feine Person, eine Frau mit sehr edlen Gefühlen.
Una bella persona. Unos sentimientos muy bonitos.
Alejandro, vámonos a Nueva York, por favor, vámonos lejos de Ruby.
Martinez und Hernández leben in Coyoacán, einem der wenigen wohlhabenden Viertel von Mexiko-Stadt. Doch auch in den armen Stadtteilen der Metropole und entlegensten Dörfern der Sierra Madre fiebern Millionen mit, wenn im Flimmerkasten exzessiv geliebt, gehasst oder gelitten wird. Ab 16 Uhr ist Primetime für Belinda, Ruby, Las Juanas oder Das wilde Herz. Und das bis 22 Uhr. Stunde um Stunde folgt ein neues Drama. 5 Tage die Woche auf 2 Kanälen. Televisa und TV Azteca. Seit den 50er Jahren kämpfen im lateinamerikanischen Fernsehen arme Aschenputtel um ihre Märchenprinzen. Die ersten Telenovelas entstanden in Mexiko und Brasilien und bis heute werden die meisten Serien auch dort produziert. Die Mehrheit der Fans seien Frauen zwischen 12 und 64 Jahren mit geringer Schulbildung, informiert der mexikanische Marktführer Televisa. Aber auch Bessergestellte ergötzen sich an den Untiefen von Liebe, Geld und Leidenschaft. Obwohl die Geschichten fast immer im Oberschichtsambiente spielen, gibt es genug Identifikationsmaterial für alle. Haushälterin Marcelina Gomez aus dem mexikanischen Armenviertel Ajusco bringt es auf den Punkt.
Mir gefällt, wie sie spielen. Mir gefallen die Geschichten und dass sich alles um die Liebe dreht.
Die Sehnsucht nach der romantischen Liebe verbindet die Zuschauerin aller sozialen Schichten, erklärt die Psychologin Monika Tomon. Am beliebtesten seien die Serien aber in der armen Bevölkerung.
Die Telenovelas bringen den Wunsch zum Ausdruck, von einem Prinz gerettet zu werden. Durch die Liebe eines Mannes aus wohlhabenden Kreisen kann ich selbst der Armut entrinnen und werde respektiert. Jedes der Dramen handelt vom Kampf zweier Frauen um einen Mann. Wer gewinnt, steckt gesellschaftlich auf. Das ist das Angebot, das vermittelt wird. Schließlich träumen alle armen Frauen davon, reich zu werden. Und die große Mehrheit in Lateinamerika ist arm.
Es ist also kein Zufall, dass die Serien in Lateinamerika geboren wurden. Zumal diese Länder sehr stark in der katholischen Tradition verhaftet sind. Familienglück und Liebe stehen an erster Stelle. Dazu kommen Armut und die scharfe Trennung der sozialen Schichten. Haushälterin Marcelina Gomez, Hausfrau Doña Eugenia Hernández und ihre Tochter sind sich jedenfalls einig. Lourdes Hernández.
Die Telenovelas spiegeln das wirkliche Leben wider. Zwar sind die Geschichten erfunden, aber der rote Faden entspricht genau dem, was in allen Familien stattfindet.
Sicher wird nirgendwo so intensiv intrigiert und geschmachtet wie in lateinamerikanischen Telenovelas. Doch Liebe, Familie und Leidenschaft spielen auch in US-amerikanischen oder deutschen Seifenopern eine wichtige Rolle. Trotzdem unterscheiden sich deren Latino-Geschwister grundlegend von Dallas oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, meint Produzent Gerardo Zurita vom mexikanischen Medienkonzern TV Azteca.
Wir arbeiten auf der Grundlage des Melodrams. Immer sind Gut und Böse miteinander im Konflikt. In den Seifenopern beginnen Geschichten, enden wieder, flammen von neuem auf. Und das kann über 6, 7, 8 Jahre so gehen. Bei uns nicht. Wenn ein Liebesdrama beendet ist, endet die Geschichte und es beginnt eine andere, mit anderen Namen, anderen Texten und so weiter.
Und so erarbeiten Autoren, Schauspieler und Bühnenbildner auf dem Produktionsgelände von TV Azteca im Schnitt 9 Serien jährlich. Bis zu 180 Folgen kann eine Telenovela haben. Nach spätestens 10 Monaten muss das auserwählte Paar glücklich vereint sein. Regelmäßig werden alte Geschichten wieder aufgekocht, mit neuem Bühnenbild und Background versehen. Zudem baue man umstrittene Themen wie Homosexualität, Drogenhandel oder Korruption ein, erklärt Produzent Zurita. Ob sich die Plots so einfach auf die europäische Kundschaft übertragen lassen? Zurita ist skeptisch.
Wir verkaufen unsere Produkte in 80 Ländern der Welt. Die meisten sind sogenannte Entwicklungsländer, Malaysia, Türkei, Indonesien, Marokko. Also lauter Staaten, mit denen wir geografische, soziale, wirtschaftliche und oft auch politische Charakteristika teilen. Der Absatzmarkt ist folglich in Europa viel geringer als etwa in Asien oder Nordafrika.
Wahrscheinlich geht auch Ruby bald auf Weltreise. In Mexiko jedenfalls ist für Maribel und Alejandro die Zeit abgelaufen und erwartungsgemäß feiert das junge Glück nun seine Hochzeit. Für Montag ist bereits ein neues Drama angekündigt. Julia ist der wahren Liebe verpflichtet. Eva kämpft mit der Leidenschaft. Jeder hat einen Trumpf in der Hand, um die andere zu besiegen, heißt es im Werbeblock der neuen Telenovela.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.